Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen in der Christusgemeinde. Für die, die mich nicht kennen, hoffentlich im Saal alle. Mein Name ist Miriam Schaub, ich bin Pastorin hier, aber ich begrüße auch vor allem ganz lieb alle, die uns zugucken über YouTube. Schön, dass ihr reinschaltet. Aber ganz ehrlich, ich freue mich noch viel mehr, dass ihr so zahlreich vor mir sitzt, dass wir die Chance haben, zusammen diesen Sonntag zu begehen. Und dieser Sonntag ist für uns ein besonderer Sonntag. Das ist euch vielleicht gar nicht so arg bewusst. Vielleicht denkt ihr so, was ist denn heute so besonders? Ja, draußen ist grau und kalt und so. Und Mitte Januar, fällt mir auch kein Feiertag ein oder so. Aber für uns ist heute ein besonderer Sonntag, weil wir heute offiziell in unser Kleingruppensemester starten. Wir starten unser neues Kleingruppenkonzept, wir legen los mit dem ersten Semester und wir glauben, dass das ein geistlicher Meilenstein für uns als Gemeinde ist. Und ich freue mich total drauf, was Gott die nächsten Wochen und Monate für uns vorbereitet hat. Ich bin unglaublich gespannt, was auf uns zukommt. Weil ich glaube, dass Gott hat so oft so viel mehr, als wir uns vorstellen können. Oder andere Pläne. Ja, wir können so viel planen, wie wir wollen. Aber Gott hat irgendwie so viel mehr. Und wisst ihr, der hat immer recht. Ja, irgendwie hat er immer recht. Und deswegen freue ich mich. Und deswegen bin ich ganz gespannt, was kommen wird. Aber umso mehr freue ich mich, heute mit euch dieses Semester zu starten. Diesen Stein zu legen. Und über Gemeinde zu reden. Ich habe auch mein Häuschen mal wieder ausgebuddelt. Ja? Ich hoffe, ihr habt es schon vermisst. Ich freue mich, dass das Haus mal wieder zum Vorschein kommt. Und ihr merkt vielleicht auch schon, dass ich ein bisschen was dran verändert habe. Dazu kommen wir aber später. Ich will heute nochmal neu über Gemeinde reden. Ich will darüber reden, wie wir vielleicht auch auf das gekommen sind. Was wir jetzt starten, ja, wie kam es eigentlich dazu, warum habt ihr ausgerechnet das euch ausgesucht, aber ich möchte nochmal mehr den Fokus drauf legen, wonach unser Herz sich sehnt als Gemeinde. Ich glaube, Gemeinde ist die beste Erfindung, die Gott gemacht hat im Sinne von Gemeinschaft, ja. Wir lesen im Alten Testament schon ganz, ganz viel, wie Gott versucht, Gemeinschaft zu starten und aufzubauen und immer wieder seinem Volk zu sagen, hey, wenn ihr so miteinander lebt, hey, dann habt ihr Gemeinschaft mit euch und mit mir. Ja? Wer mal mehr ins Heiligkeitsgesetz reingeguckt hat, eines der besten Bücher, Levitikus, ja, 3. Mose, geht hauptsächlich darum, als Gemeinschaft der Heiligen zu leben, miteinander und mit Gott. Richtig gutes Buch, ja, wenn ihr mal wieder ein spannendes Buch in der Bibel sucht, ich empfehle euch Levitikus. Wenn ihr da nicht so ganz durchsteigt, kommt und fragt mich. Ich habe mich im Master damit beschäftigt. Aber durch die ganze Bibel merken wir und sehen wir, dass Gott Gemeinschaft stiftet und dass Gott selber Gemeinschaft ist. Er ist der dreieine Gott, er ist in sich Gemeinschaft, er ist in sich Beziehung. Und dann kommt das Neue Testament, es kommen neue Zeiten, Jesus kommt, krempelt alles um und dann verschwindet er wieder. Und seine Jünger stehen da und sagen, wait a minute, was machen wir denn jetzt? Gehen wir weiter in den Tempel? Das sind ja eigentlich die Juden. Aber wir sind jetzt bei Christus. Sind wir eine eigene Religion? Sind wir keine eigene Religion? Wie trefft man sich? Wie machen wir es? Ne? Und Jesus hat ihnen gesagt, hey, wartet. Und ich schicke euch jemanden, der euch bei der ganzen Sache hilft. Versammelt euch in den Obergemächern in Jerusalem und wartet darauf, dass der Beistand kommt und euch in das Neue reinführt. Dann kam Pfingsten, dann kam der Heilige Geist und hat nochmal alles über den Haufen geworfen. Und die Bibel berichtet uns in Apostelgeschichte 2, dass am ersten Tag 3000 Leute dazu kamen. Zu den Jüngern, die es schon gab, ja, kamen 3000 Leute hinzu. Und am Ende der Apostelgeschichte 2 lesen wir, dass Gott täglich hinzutat. Und selbst wenn Gott nur jeden Tag einen hinzutat, sind es mindestens 365 in einem Jahr. So, stellt euch mal vor, wir würden in einem Jahr hier sitzen und hätten 365 mehr Menschen. Da müssten wir wahrscheinlich stapeln, ja. Da wäre die Frage, ob zwei Haushalte auf einem Stuhl sitzen dürfen. Ja, und wie viel. Na egal. Wird jetzt uns wahrscheinlich erstmal nicht so treffen. Ja, wir gehen nicht davon aus, dass wir jetzt sofort zur Megachurch werden. Ja, aber wir hoffen trotzdem auch auf Wachstum. Wir hoffen trotzdem, dass Gott da hinzutut. Und egal, ob wir eine Megachurch sind oder eine kleine Gemeinde oder eine mittelgroße Gemeinde, das, was wir in der Apostelgeschichte finden, wie Gemeinde ganz am Anfang gelebt wurde, ist ein total wertvolles Beispiel dafür, wie wir auch heute Gemeinde leben können und vielleicht sogar sollen. Ich habe neulich erst eine richtig coole Statistik gehört, was nur so halb relevant jetzt gerade ist, dass 80% aller Christen in einen täglichen Sonntagsgottesdienst in Gemeinden gehen, die zwischen 50 und 100 Menschen groß ist. Also zum Beispiel wir. Wir sind eine perfekte Gemeinde, wie die allermeisten anderen auch. Aber was wir im Internet sehen, die Bücher schreiben, ja, die großen Sachen machen, das sind die Megachurches. Aber das sind ungefähr nur so 4-5%, die tatsächlich so unterwegs sind. Und wir fragen uns immer, warum Programme nicht funktionieren oder wir sind vielleicht im Vergleich eifersüchtig, ja. Aber Freunde, die allermeisten Christen auf dieser Welt gehen nicht in Megachurches, sondern die allermeisten Christen sind du und ich in dieser Gemeinde. Und wir sind gut so. Ich freue mich. Und deswegen glaube ich, dass das, was in der Bibel steht, ist nicht nur für Gemeinden geschrieben, die so groß waren wie die Urgemeinde in Jerusalem. Ich habe gestern mal Hochrechnungen gehört. Ja, die Zahlen, die genannt werden, sind ja auch immer Männer. Da musst du ungefähr nochmal doppelt so viele Frauen und Kinder drauf rechnen. Und bis so dieses erste große Konzil kam, geht man davon aus, dass es ungefähr 100.000 Leute in Jerusalem waren, die zu dieser neuen Gemeinde gehörten. In einer Stadt, die in der Zeit wahrscheinlich nur 250.000 Leute umfasste. Ja? Also das war eine ganz andere Nummer. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass Apostelgeschichte 2 für uns super relevant ist. Und deswegen, wer seine Bibel dabei hat, wer seine App dabei hat, schlag die doch mal auf. Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Auch hier wieder 42, die Antwort auf alles. Gott weiß, wie er Sachen schreibt. Also Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Da hat es jemand verstanden, danke. Hamas, Apostelgeschichte 2 ab Vers 42. Ich lese heute ausnahmsweise wieder mal aus der Elberfelder. Ich bin ein großer Elberfelder-Fan. Da steht: Sie nahmen stetig an der Lehre der Apostel teil, an der Gemeinschaft, an den Mahlfeiern und an den Gebeten. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zu den Mahlfeiern in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein. Und jetzt kommt ein schöner Halbsatz, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. So stark zu hören, wie sie sich auf eine neue Situation eingestellt haben. Wie sie auf einmal vor etwas standen, das so noch nie da gewesen war. Und ganz ehrlich, als jetzt 2020 kam und bei uns alles verändert hat, sind wir genau an diesen Text gegangen. Sind wir genau dahin gegangen, haben gesagt: Herr, wie war Gemeinde damals und was können wir für diese neue Zeit uns abgucken? Wer sich mal näher auf unserer Online-Kirche damals umgeguckt hat, ich glaube, sie ist auch noch online, dann haben wir es genau in die Kategorien unterteilt, die wir hier in Apostelgeschichte 2 finden. In Lehre, in Gemeinschaft, in Brotbrechen und in Gebet. Und wir haben geguckt, wie hat sich das über die Jahrtausende übersetzt zu uns heute. Ja? Und haben wir überlegt, das, was wir meistens als Gemeinde assoziieren, ist das jetzt, der Sonntagsgottesdienst. Ja? Das, auch wenn Nichtchristen an Gemeinde, an Kirche denken, dann geht es erstmal um Gottesdienst. Und wenn wir in Apostelgeschichte 2 gucken, finden wir ganz klare Teile, die in so einen Gottesdienst reingehören. Da gehört die Lehre rein. Der Apostel zum Beispiel. Da gehört das Loben rein. Haben wir heute schon ganz wunderbar gemacht. Ich fand es wieder mal sehr schön. Vielen Dank. Jetzt lassen meine Zeichenkünste ein bisschen nach. Das sollen zwei Hände sein, ja, fürs Gebet. Wer es nicht so gut lesen kann und da sehen kann, der kommt nachher einfach mal nach vorne und guckt sich's näher an. Und natürlich wichtig, die Gemeinschaft. Und das Abendmahl. So, als 2020 kam, standen einige von diesen Punkten für uns ganz schön auf der Kippe. Das erste, was irgendwie dran glauben musste, war die Gemeinschaft. Wir durften nicht mehr herkommen, wir dürfen nicht mehr Kirchcafé zusammen machen. Dann gab es eine lange Zeit, wo wir nicht loben durften, wo wir nicht singen durften. Das fand ich persönlich auch echt ziemlich hart. Und auch Abendmahl, wie wir es kennen, haben wir schon lange nicht mehr in der Form zusammen gefeiert. Ich finde es auch schön, wie wir es zurzeit machen. Auch das, finde ich, hat irgendwie was. Aber so das gemeinsam hier nach vorne kommen, das fehlt mir schon. Und irgendwie haben wir gemerkt, dass Gottesdienst, wie wir es gerne hätten, nicht immer so funktioniert. Dass irgendwie ein Defizit auftritt. Ja? Und dass dann, ein Piktogramm habe ich noch für den Gottesdienst, dass es auch beschränkt ist auf den Sonntag, auf einen Tag in der Woche. Und ich weiß, dass viele von uns über die letzten Jahre ist es irgendwie auch mehr geworden. Und so viel Zeit neben dem Sonntag für Gemeinde ist oft auch nicht. Aber wenn wir uns die Apostelgeschichte anschauen und auch die weiteren Bücher im Neuen Testament, dann merken wir, dass die viel miteinander unterwegs waren. Dass sie sich nicht nur freitags im Tempel getroffen haben. Die haben sich auch freitags im Tempel getroffen oder an anderen Tagen in den Vorhöfen. Im Urtext ist es eindeutig ein Plural. Sie trafen sich in den Vorhöfen. Ja? Keiner der Höfe des Tempels war groß genug, um 100.000 Leute reinzupacken. Auch da war es schon so eine Art Multicampus-Gemeinde. Ja? Aber wir merken, dass in einer neuen Situation uns Sachen irgendwie abhanden gehen, die wir eigentlich gerne als Teil von Gemeinde haben und die bei uns gerade in unserer Situation irgendwie bisschen verschwunden sind. Wenn wir uns jetzt aber näher die Apostelgeschichte angucken, dann merken wir, dass sozusagen das große Zusammenkommen, die große Gemeinschaft, die so wichtig ist, und die ist nach wie vor wichtig, ja, dass das nicht das Einzige war, sondern das war ein Teil. Und der andere Teil war, sie trafen sich ringsherum in den Häusern. Sie hatten da Gemeinschaft, sie haben da zusammen die Mahlfeier gehabt, aber sie haben auch Essen zusammen gegessen. Und deswegen habe ich unter anderem die Elberfelder genommen, weil die da einen Unterschied macht. Sie spricht von den Mahlfeiern, aber sie redet auch davon, dass einfach nur Mahlzeiten zusammen gegessen worden sind, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und wir merken, dass sowas wie Hauskreise, ja, Hauskreis, Kleingruppe, Hauskreis, dass kleinere Gruppen irgendwie essentiell sind, schon im Alten Testament. Im Neuen Testament meine ich jetzt hier. Und dass gerade durch 2020 und durch die Pandemie wir ja gar nicht mehr oft so große Gruppen außerhalb von Gemeinde haben, also außerhalb von Gottesdiensten haben dürfen. Zurzeit sind es 10 Leute, solange du geimpft oder genesen bist. Wenn nicht, hast du Pech gehabt. Auf einmal werden kleinere Gebinde, ja, an Menschen zur Norm. Und zwar nicht nur in unserem Land, sondern in so vielen anderen Ländern auch. Und wir haben auf unsere Gemeinde geguckt und festgestellt, dass wir gar nicht so viele Hauskreise haben. Dass es gar nicht so viele Kleingruppen gibt. Und dass das, was wir in Kleingruppen so gerne hätten und leben würden, wie es wir es im Neuen Testament finden, dass es bei uns irgendwie eine Schwachstelle ist. Bei uns sind weniger als 50% in einer Kleingruppe. Ach, Drittel, jetzt habe ich es falsch geschrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Also weniger als 50% sind tatsächlich in einer Kleingruppe. Und das hat uns erschrocken. Das hat uns irgendwie gezeigt, dass das etwas ist, an dem wir arbeiten müssen. Es ist ein Loch in unserer Mauer. Um das zu verstehen, wartet auf unsere nächste Predigtreihe. Da geht es um Löcher in Mauern. Wer jetzt schon weiß, welches Bibelbuch es ist, kriegt ein Gummibärchen. Wir haben gesagt, uns ist es wichtig, dass wir gucken, wie können wir an Kleingruppen rangehen und was ist uns wichtig, dass in Kleingruppen passiert und was wir auch im Alten Testament finden. Und ich habe das mal in zwei Teile geteilt. Ja? Ihr seht es ja schon an meinem wunderbaren Piktogramm. Den oberen Teil nenne ich Gemeinschaft. Allgemein. Da geht es darum, dass du gesehen wirst. Das Auge. Du wirst gesehen. Jemand sieht, wie dein Leben so läuft. Jemand sieht, wie es dir geht, was in deinen Umständen gerade los ist, was in deinem Job vielleicht gerade passiert. Das ist, soll ein Thermometer sein. Wie gesagt, ich bin unglaublich talentiert im Malen. Jemand weiß, wie es dir geht. Jemand weiß, wie es dir vielleicht auch mental geht, was du dir für Sorgen machst. Ja? Zusammen essen, zusammen Mahlzeit einnehmen. Ich glaube, dass gemeinsames Essen fundamental geistlich ist. Wenn man sich Jesus anguckt, der hat ständig mit Menschen gegessen. Ja? Weil da was passiert. Wenn wir uns gemeinsam hinsetzen und einfach Spaß zusammen haben, wo es freudig zugeht und großzügig geteilt wird. Mein Pastor zu Hause hat immer auch von dem Sakrament von Kartoffelsalat und Bier gesprochen. Ja? Nirgendwo wirst du mit Leuten so gut übers Evangelium ins Gespräch kommen, als auf irgendeiner Party, wo du einen Pappteller mit Kartoffelsalat auf dem Schoß und eine Flasche Bier in der Hand hast. Ja? Sakrament von Kartoffelsalat und Bier. Und das soll so ein starker Arm sein. Wer ist denn der Erste, zu dem du gehst in der Gemeinde, wenn du Hilfe brauchst? Wir hoffen zu den Leuten aus deiner Kleingruppe. Wenn du keine Kleingruppe hast, wer ist der Erste? Wer ist deine Bezugsperson? Freunde, wir brauchen Bezugspersonen in unserem Leben, auch in der Gemeinde. Wir sind eine verhältnismäßig kleine Gemeinde, man kennt sich, ich kenne jeden Namen halbwegs, also ich tue mich manchmal schwer mit Namen, vergebt's mir, aber die meisten kennen jeden Namen, ja? Aber stell dir mal vor, du bist in einer bisschen größeren Gemeinde oder bist neu hier. Kennst du nicht jeden Namen, weißt nicht, wer was kann. Psychologische Studien für Gruppendynamik zeigen, dass du 8 bis 10 enge Bezugspersonen in deinem Leben brauchst. Das ist so dein engster Kreis. Und du hast eine maximale Bezugspersonengröße in deinem Leben von 50 bis 70 Leuten. Und das sind alle, die irgendwie mit deinem Leben zu tun haben, die dich irgendwie kennen. Das zählen aber auch Kollegen und Familie und rein. Wenn du jetzt in eine Gemeinde gehst mit 90 Mitgliedern, dann übersteigt das schon halbwegs deinen Kreis mit Leuten, in denen du wirklich interagierst. Das heißt, innerhalb einer Gemeinde brauchen wir kleinere Gruppen, in denen du Bezugspersonen haben kannst. Weil du sonst untergehst, weil du sonst durch die Löcher rutscht. Irgendwo können wir das Netz als Gemeinde nie so eng schnüren, dass wir als Pastoren alles mitbekommen. Joachim fällt es vielleicht leichter als mir, ja? Aber ne, wir werden es nicht hinbekommen. Auch wir haben nur einen Bezugspersonenkreis von 70 bis 100 Leuten. Deswegen ist es so wichtig, dass wir kleine Gruppen haben, in denen wir Gemeinschaft haben. In denen wir gesehen werden. Aber es geht ja nicht nur um Gemeinschaft. Ja? Gemeinschaft ist schön. Gemeinschaft kann aber jeder haben. Dafür muss ich nicht in Gemeinde gehen. Und deswegen ist der zweite Teil so wichtig, den wir Jüngerschaft nennen. Die es vielleicht halbwegs sehen, können hier jetzt gerade eine Runde spicken. Aber was würdet ihr sagen, sind wichtige Elemente von Jüngerschaft, die wir als Gemeinde und in Kleingruppen leben sollten? Einfach reinrufen. Ich wiederhole es für die Kamera nochmal laut. Bibel lesen. Sehr gut. Gebet. Austausch. Lobpreis. Essen. Sehr gut. Die waren aufgepasst. Ja, sehr gut. Das sind schon mal sehr gute Punkte. Für mich ist eins noch ganz wichtig, das ist dieses Piktogramm. Das ist gemeinsam unterwegs sein und Schritte gehen. Die nächsten Schritte wagen. Also ich erkläre sie auch euch nochmal hier. Die Lehre ist ganz wichtig, Bibel lesen. Was wir hier hören im Gottesdienst ist gut. Aber wirklich verstehen und es durchkauen und so, das tun wir meistens nicht hier in den Reihen. Jemand hat mal gesagt, wirkliches geistliches Wachstum passiert nie in Reihen, sondern nur in Kreisen. Hier in den Reihen, in denen wir sitzen, kannst du gute Lehre hören. Und es wird dein Herz füllen. Deswegen hören wir hier nicht auf zu lernen. Aber das Verstehen, das auf dein Leben anwenden und damit nächste Schritte zu tun, damit tust du gut, dich in einen Kreis mit Menschen zu setzen, um gemeinsam sich gegenseitig voranzubringen. Melli, du wirst angerufen. Ja. Ist mir eben auch schon passiert. Das Telefon war leise, aber das iPad hat geklingelt. Gemeinsam loben. Anbeten. Und es kann gesungener Lobpreis sein, aber es können so viele Formen von Lob und Ehre sein, die wir tun. Ich weiß immer, wenn ich einen Hauskreis oder eine Kleingruppe leite, dann ist das meiste, was du an Lobpreis bekommst, vielleicht von YouTube, weil ich bin nicht so musikalisch. Wenn du jemanden in der drinne hast, ist es wunderbar. Aber das hat mich dazu gebracht, für Kleingruppen mehr darüber nachzudenken, wie können wir loben, wie können wir anbeten, ohne zu singen. Auch das ist auch eine gute Mischung. Das ist eine Feuerflamme oder wieder die gefalteten Hände. Ey, Gebet ist so wichtig. Miteinander und füreinander beten, für deine Anliegen. Da, wo du gesehen wirst, da, wo jemand merkt, wie es dir geht, da hab jemanden, der für dich betet. Ich hatte eine Anfrage, eine Veranstaltung mit zu organisieren und ich habe der Person zurückgeschrieben und habe gesagt, nee, du, ich glaube, dieses Jahr passt es einfach nicht rein. Ich habe die Kapazität nicht, das und das passiert gerade bei uns. Und dieser Pastor, der auch alleine Pastor von einer ziemlich großen Gemeinde ist, schrieb, meinte, hey, gut, dass du es mir sagst, ich habe dich gleich auf meine Gebetsliste mitgenommen. Ich habe fast geweint. Und ich sagte, dieser Mann ist so beschäftigt, der hat Zwillinge auf dem Weg, ja, der hat eine Riesengemeinde, die bauen gerade, die haben eine Kita. Und er sagt zu mir, hey, gut, dass du es mir sagst, ich habe dich auf meine Gebetsliste mitgenommen. Und ich dachte so, boah, wie cool bist du denn, dass du mein verhältnismäßig kleines Leben mit auf deine große Gebetsliste nimmst. Gemeinsam Abendmahl feiern. Ich glaube, dafür scheuen viele von uns, sich manchmal zurück in Hauskreisen oder zu Hause Abendmahl zu feiern. Aber wir leben eine Priesterschaft aller. Das heißt, jeder von euch ist so fähig und in der Lage, Abendmahl einzusetzen. Wenn ihr nicht wisst, wo die Einsetzungsworte stehen, fragt uns. Es steht auch bei uns in der Online-Kirche nochmal. Korintherbrief, Paulus ist da mal eine gute Adresse. Feiern zusammen Abendmahl, das ist eine Bundesfeier, das ist eine Erinnerung daran, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist uns, weitere Schritte gehen, im Glauben wachsen, gemeinsam unterwegs sein heißt gemeinsam vorankommen. Und deswegen sind Kleingruppen so wichtig, weil es da, glaube ich, wirklich das Vorankommen gibt, was wir brauchen. Und es ist nicht nur an einem Tag, sondern es ist unter der Woche, es ist gemeinsames Leben, es ist gemeinsam mit Gott im Alltag unterwegs zu sein. Und dann haben wir gesagt, das wollen wir und das brauchen wir. Eine Sache kommt noch dazu. Ihr seht's, unsere kleine Glühbirne. Dann kommen noch so Scherze dazu, wie unser Jahresthema letztes Jahr, dass wir Licht sein sollen. Dass vielleicht Leute hinzugetan werden. Ja, wie im Alten Testament, im Neuen Testament. Sorry, ich bin Alttestament, ich mag das Alte Testament. Ich meine aber natürlich das Neue Testament, wie es in der Apostelgeschichte steht. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass in den ersten Kapiteln der Apostelgeschichte davon die Rede ist, dass Gott hinzutut. Dass die Gemeinde wächst, weil Gott hinzutut. Ab Kapitel 6, ja, Apostelgeschichte 6, Vers 1 steht, und die Gemeinde war stetig darin, sich zu vermehren. Und es ist ein Unterschied, ob jemand hinzutut, weil er von außen kommt, weil Gott ihn dazu schickt, oder ob wir es schaffen, es von uns selbst uns zu vermehren. Leute ranzuziehen und sie zu lehren und sie auf dem Weg zu begleiten. Ja? Das ist was anderes, als wenn Gott es uns schickt. Also, wir wollen dann auch noch Licht sein, ja? Und ich glaube, wenn wir das so sehen und es lesen, sagen wir alle, ja, super, das wollen wir, das ist gut. Und dann kommt das große Aber. Aber, bei uns sind weniger als 50% zurzeit in einem Hauskreis. Wir haben so 4 ungefähr. Von denen sind manche aktiv, von denen sind manche vielleicht nicht ganz so aktiv, von denen sind manche auch nur zum Teil aus der Gemeinde. Ja, irgendwie eine schwierige Bilanz für uns. Aber es gibt so viele Hürden für Hauskreise. Die bestehen, in die ist es manchmal schwer reinzukommen. Weil da Beziehung gewachsen ist und das ist gut so. Wir brauchen Beziehungen, die über lange Zeit wachsen, in denen man sich vertraut ist, in denen man gut funktioniert. Never change a running system. Für die, die drin sind, ist es super. Für die, die rein wollen, ist es schwierig. Ja, mach mal neue auf. Ja, finde mal einen Hauskreisleiter. Finde mal jemand, der bereit ist, sich auf sowas einzulassen. Das ist eine Hürde. Ich kann das nicht. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Oder bin ich für die nächsten 20 Jahre in dem Ding drin oder wie? Ja? Oder, ach, es will doch eh keiner mit mir. Oder, weiß ich nicht, es gibt so viele Gründe, warum es irgendwie gefühlt richtig, richtig schwer ist, Hauskreisleiter zu werden. Ja? Schreib mal dazu, keine Leiter. Und als nächstes kommt, ja, ich suche mir vielleicht Leute und so. Ja, ich habe keine Zeit. Wenn ich mich jetzt auf einen Hauskreis einlasse auch noch, vielleicht jede Woche und wer weiß, wie lange ich denn in dem Ding drinstecke. Ja, wir kennen das alle, Gemeinde ist oftmals, gibt deinen kleinen Finger und du bist die nächsten 20 Jahre nicht zu sehen. Ja, wir leben in einer Zeit, alle von uns, wo es schwierig ist, sich länger auf eine Sache einzulassen. Und das ist einfach so, so ist unsere Gesellschaft, das ist ein freundlicher Gruß der Postmoderne, dass es eigentlich leichter ist, kurze Sachen zu haben, zu wissen, okay, ich gehe da ein paar Wochen hin und das ist wieder vorbei, weil wir haben eine solche große Zahl an Angeboten, dass du immer, wenn du einer Sache zusagst, allen anderen absagen musst. Mir geht's ganz oft so, dass ich mehrere Termine habe. Mir geht's diese Woche so, wo wir unsere Kleingruppe anfangen sollen, dass ich einen anderen Termin an dem Abend habe. Und ich muss eins absagen und dem anderen zuzusagen. Meine eigene Schuld. Ich habe für den 27. und den Donnerstag geplant, um festzustellen, dass es der gleiche Tag ist. Aber es geht uns allen so oft so, dass wir irgendwie keine Zeit haben. So, und dann kommen wir als Gemeinde und sagen, wir würden gerne neue Kleingruppen aufmachen. Es gibt gute Aspekte, es gibt Hürden und Herausforderungen und das Ganze in einer Pandemie, wo wir gerade in die dritte Staffel gehen. Ja? Irgendwie herausfordernd. Wo kommen wir an? Wo finden wir die Leute? Wo können wir das bedienen, was gerade Not ist? Ich glaube, wir wissen alle, wie dringend wir Gemeinschaft brauchen. Wir wissen, glaube ich, alle über die letzten 2,5 Jahre, wie groß Einsamkeit sein kann. Selbst wenn du eine Familie hast, wenn du Leute zu Hause hast, ich glaube, Einsamkeit ist ein Thema, mit dem wir uns alle in den letzten 2,5 Jahren auseinandergesetzt haben. Ja, ich habe meine Pflanzen und meine Raufasertapete. Wir sind ganz glücklich miteinander. Aber Einsamkeit und Gemeinschaft ist irgendwie ein wichtiges Thema und trotzdem ist es so herausfordernd. Also haben wir uns zusammengesetzt und haben überlegt, was können wir machen, was finden wir und was ist wichtig. Und damit komme ich zurück zu meiner Überschrift. Gemeinde. Was ist Gemeinde? Wofür ist Gemeinde und wie finden wir es in der Bibel? Wer weiß denn, was das schlaue Wort oder das griechische Wort für Gemeinde ist? Ekklesia. Ihr seid so schlau. Ekklesia. Sehr gut. Und was heißt es? Nee. Da oben. Die Herausgerufenen. Da hinten auch? Perfekt. Ich habe auch von Joachim gehört, aber der zählt nur so halb. Dass der das weiß, war mir klar. Also, es heißt die Herausgerufenen. Die Herausgerufenen. Und sich herausrufen lassen, das ist manchmal nicht so leicht. Ich fand es so gut, dass Christina heute diesen Eindruck hatte, weil es einfach bestätigt, was der Inhalt und der Sinn meiner Predigt ist. das hier war alles nur Vorbereitung. Ja? Ja, darum geht es jetzt eigentlich. Ja? Das ist das Typische, so kann man immer gucken, ob die Gemeinde noch aufpasst. Man sagt, das war die Einleitung, darauf kommen wir später wieder ausführlich zurück. Ja? Und wenn dann Stöhnen durch die Masse geht, dann haben die Leute aufgepasst. Nein, wir sind auf einem guten Weg. Aber darum geht es mir heute. Sich herausrufen zu lassen. Ja? All diesen Umständen zum Trotz zu sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Wenn wir Gemeinde sein wollen, dann müssen wir bereit sein, uns herausrufen zu lassen. Aus dem Boot auszusteigen und übers Wasser zu gehen. Und ja, man kriegt nasse Füße, wenn man übers Wasser läuft, ja? Ich würde die Schuhe ausziehen. Aber kriegen wir es hin, uns herausrufen zu lassen? Dieser wunderbare Kreis hier ist deine Komfortzone. Ja? Und sind wir doch mal ehrlich, über die letzten 2,5 Jahre haben wir es in unseren Komfortzonen uns so richtig gemütlich gemacht. Wir haben noch ein Sofa reingestellt und ein paar Kissen, Netflix läuft, ich will unbedingt wissen, wie es bei Tiger King weitergeht oder so, ja. Also unsere Komfortzone ist ziemlich bequem geworden. Ja, ja, okay, sie ist ein bisschen einsam, ja, ja, ich sehe vielleicht nicht so viel Tageslicht, aber Mann, es ist bequem geworden, sonntags morgens Füße auf den Tisch zu legen und mir da den Gottesdienst anzugucken. Ich muss nicht ins Auto steigen, ich muss nicht durch die Kälte, ich muss in der Rennfeldstraße nicht einen Parkplatz suchen, ich muss keine FFP2-Maske tragen. Ja? Neokarismatisch heißt heutzutage nicht mehr Hände heben, sondern Füße auf den Tisch. Und natürlich ist es bequem. Und ich möchte es ganz klar sagen. Wenn ihr zu Hause bleibt, gerade ihr, die jetzt zuguckt, ich mache mich nicht lustig über euch. Es gibt einen Unterschied, ob ich nicht komme, weil ich Umstände habe, die es mir nicht erlauben. Wenn ich Gesundheitsumstände habe, die mir sagen, ich gehe nicht in eine große Gruppe zurzeit, weil ich noch eine Person zu Hause habe, die ich beschütze, weil ich Großeltern habe, weil ich vielleicht irgendwo in einer Klinik arbeite und keine. So, das sind nicht die Leute, die ich meine. Aber es ist gemütlicher geworden. Ja, soziale Medien, super. Aber wir wissen alle, dass es asoziale Medien sind, weil sie uns immer aus Gemeinschaft rausrufen. Ja, guckt euch mal irgendwelche Leute an, die sitzen zusammen beim Essen und jeder hat sein Telefon, weil er ja sozial bleiben will auf den Medien. Ja, toll. Die Gemeinschaft, die um dich rum ist, hast du nicht. Und so geht es auch uns Christen. Wir haben so ein Überangebot, es ist so leicht geworden, meinen Glauben aus meiner Komfortzone herauszuleben. Aber wisst ihr, wir entfremden uns. Wir haben irgendwann gar nicht mehr das große Bedürfnis nach Gemeinschaft, weil bei mir ist ja so bequem. Ist ja so nett geworden. Wenn das Feuer langsam verlischt, dann hat man auch gar nicht mehr so die Sehnsucht nach Holzfeuer. Dann macht es auch die Elektroheizung. Ja? Aber ganz ehrlich, Freunde, hier ist eure Komfortzone und das X ist where the magic happens. Da geht die Post ab. Da ist eigentlich das, wo Wachstum, wo Glaubensförderung, wo Wunder passieren. Es liegt garantiert immer außerhalb deiner Komfortzone. Und deswegen ist Gemeinde, sich herausrufen zu lassen. Und zwar aus seiner Komfortzone heraus. This is where the magic happens. Heute feiern und segnen wir Menschen, die sich haben herausrufen lassen. Die bereit waren zu sagen, okay, ich traue mir eigentlich nicht zu, einen Hauskreis zu leiten, aber ich lasse mich herausrufen und schaue mir mal an, was meine Gemeindeleitung an Kleingruppen sich ausgedacht hat. Die gesagt haben, eigentlich weiß ich nicht, was ich kann. Eigentlich weiß ich nicht, ob ich es mich traue, mit einer Gruppe was zu machen, aber ich habe vielleicht eine Idee und ich gebe alles, was ich habe. 5 Brote, 2 Fische, was auch immer. Aber sie gesagt haben, Herr, hier bin ich, das ist das, was ich kann. Mach daraus, was du willst. Und weil wir so eine Leute feiern und sie lieben und sie fördern wollen, haben wir ein Kleingruppenkonzept gesucht, was genau diese Menschen abholt. Die sagen, ich habe vielleicht nicht so viel. Und ich glaube, dass jeder von denen, die heute eine Kleingruppe anfangen, so viel mehr haben, als sie sich selber vorstellen können. Aber ich gebe alles, was ich habe. Ich lasse mich herausfordern und herausrufen und ich mache mich bereit, eine Kleingruppe anzufangen. So, wir haben so Probleme wie ich habe keine Zeit und so. Und dem wollten wir begegnen. Uns war es wichtig, dass weder der Kleingruppenleiter noch die Teilnehmer sich auf eine unbestimmte Zeit auf irgendwas festlegen. Sondern wir haben was gesucht, wo es klare Abgrenzungen und kurze Sachen gibt. Deswegen haben wir 2 Semester bzw. 3 Trimester. Und die allerlängste Zeit, auf die sich jemand festlegt, wären 24 Wochen. Aber die allerwenigsten Kleingruppen gehen über diese lange Zeit. Die meisten von uns sind über 12 Wochen oder über 6 Termine innerhalb der Zeit. Und ich glaube, auf 6 Termine kann man sich erstmal ganz gut einlassen. Und man hat eine Chance, sich auszuprobieren, auch als Leiter zu sagen, hey, mir 6-mal, das kriege ich schon irgendwie hin. 6 Termine kann ich irgendwie füllen. Und wenn wir Kleingruppenleiter oder Leute haben, die sagen, hey, ich bin bereit, was zu tun, aber ich weiß nicht, ob ich es alleine schaffe. Wir glauben an die Leitung mit dem 2. Stuhl. Dann such dir jemand, wo du dazugehen kannst und vielleicht eine Runde Co-Leiter bist, der dich fördert, der dir es zeigt und dann kannst du es im nächsten Semester ausprobieren. Und du musst nicht Ewigkeiten warten, bis mal wieder neue Gruppen kommen, sondern hey, nach 24 Wochen spätestens gibt es einen neuen Versuch. Und wir sagen, hey, wir wollen niemanden alleine stehen lassen. Wir haben Coaches. Es gibt immer pro 5 Hauskreisleiter oder Kleingruppenleiter einen Coach, der Menschen begleitet. Der sagt, hey, wir stehen euch zur Seite, wir treffen uns vorher mit euch, wir sind jederzeit ansprechbar, wir werten es hinterher mit euch aus, wie ist es gelaufen, war gut, war schlecht und bist du bereit, vielleicht jemanden mit ins Boot zu nehmen auf deinen 2. Stuhl. Und für alle Teilnehmer heißt es, hey, ich lasse mich auch nicht auf was Längeres ein. Ich gucke erst mal. Ich kann mich nach Interessen orientieren. Was ist das Nächste? Wir sagen, hey, ein klassischer Hauskreis, super. Aber es gibt noch so viel mehr, was man als Kleingruppe machen kann. Das, was du hast und was du kannst, das bringst du ein. Natascha kann mähen. Und das ist das, was sie einbringt. Und macht daraus eine Kleingruppe, super. Ich war mal unglaublich beeindruckt, das war eins der Sachen, die es echt für uns oder für mich so vorangebracht hat, dass wir dieses Konzept nehmen, ist Erfahrung von guten Freunden von mir aus Australien, die gesagt haben, hey, wir wollten neue Hauskreise machen, das hat sich keiner gefunden. Aber es gab eine Frau, eine Aboriginal Frau, die konnte noch nicht mal lesen und schreiben, aber die konnte kochen. Und der Frau hätten sie nie einen Hauskreis gegeben. Ja? Aber die hat gesagt, ich kann kochen und ich würde die Frauen in meiner Nachbarschaft einladen. Und die hat mit denen gekocht und alles, was sie gemacht hat, ist mit denen zu beten, vorm Essen. Und bei der haben sich über die Jahre 6 Frauen bekehrt. Wie viele Leute haben sich in deinem Hauskreis die letzten Jahre bekehrt? Ja? Also manchmal ist das Einfache, was wir haben, genau das, was Leute brauchen. Da kommt nämlich das Lichtsein auch wieder mit rein. Hey, es ist total der leichte Einstieg, mal in so eine 6-Wochen-Gruppe oder 12-Wochen-Gruppe jemanden mit einzuladen. Sag, hey, ich gehe zur Rückenschule. Du hast auch immer Rückenschmerzen, komm mal mit. Wir reden zwar ein bisschen über Jesus, aber hey, es geht hauptsächlich um Rückenschule. Ja? Und man sagt, prima, das ist das, was wir wollen. Es gibt die Möglichkeit, eine Rückenschule zu machen. Es gibt eine Möglichkeit, weiß ich nicht, eine Kleingruppe über einen Römerbrief zu machen. Das Spektrum ist für alle offen. Jetzt kommt das zweite Aber. Aber weder die Rückenschule noch das Nähen bei Natascha ist nur Rückenschule oder nur Nähen. Weil wir gesagt haben, wir wollen das hier nicht auf der Strecke lassen. Das ist das, was wichtig ist. Und das Witzige ist, ihr habt genau die 3 Punkte, auf die ich hinaus will, gleich als erstes genannt. Wir nennen sie die 3 Bs. Die müssen immer vorkommen. Wie lange, wie viel, wie intensiv, ist jedem überlassen. Aber sie müssen in jeder Gruppe vorkommen. Als wir das Konzept uns angeguckt haben von Church of the Highlands, waren das 3 Gs. Ja, aber wir dachten, wir können jetzt gerade nichts einführen, was 3G heißt. Deswegen machen wir 3 Bs draus. Und das ist ganz einfach. Das erste B ist Beziehung. Gemeinschaft leben. Zu wissen, wie geht's meinem Gegenüber. Ja, dass Leute gesehen werden, dass sie nicht durchrutschen. Dass sie gemeinsam im Alltag unterwegs sind. Beziehung leben. Das zweite B ist Bibel. Wir wollen, dass ihr irgendwie immer zusammen Bibel lest. Sei es die Tageslosung, sei es ein Andachtsbuch zu einem bestimmten Bibelvers, sei es der Römerbrief oder so, weiß ich nicht, Levitikus. Ach, wir sollten eine kleine Gruppe über Levitikus machen. Das wäre doch mal was. Wir würden wollen, dass jeder zusammen Bibel liest. Aber es kann zum Beispiel sein, ja, dass ab Ostern ist die Nordic Walking und die Wandergruppe da. Die werden sich wahrscheinlich treffen. Die werden einen Impuls bekommen von der Bibel. Dann heißt es, let's go. Wir wandern los. Aber während ihr unterwegs seid, redet darüber, wie es euch geht und was dieser Impuls mit euch macht. Das geht auch. Ja? Man muss jetzt nicht sich hinsetzen. Man kann das auch unterwegs machen. Und das dritte, hey, sind alle drei wichtig, aber es ist so wichtig, dass wir das nicht vergessen, das dritte B. Das ist Beten. Dass wir beten für das, was uns bewegt, wo unsere Sehnsüchte sind, wo unser Leid ist, wo unsere Sorgen sind. Aber dass wir nicht nur nach innen gucken, dass wir nicht nur unseren eigenen Bauchnabel anschauen, sondern dass wir auch nach außen beten. Wo sind Menschen, wo ich meine Glühbirne mitgenommen habe für? Wo ich Licht sein möchte? Meine Freunde, die vielleicht gerade Probleme haben. Wie können wir als Hauskreis, als Kleingruppe auch für die Leute um uns herum beten? Wir ermutigen jede Kleingruppe, sich zu überlegen, was könnte man einmal im Jahr oder einmal im Semester als Sonderaktion machen, um Licht zu sein. Um seiner Nachbarschaft, seinen Freunden zu dienen. Also Beziehungen leben, Bibel lesen und gemeinsam beten. Das soll immer vorkommen. Weil das glaube ich, ganz gut abdeckt. Und was uns wichtig ist, soll auch in jeder Kleingruppe wichtig sein. Die Frage nach, was ist dein nächster Schritt? Du musst nicht deinen ganzen Lebensplan ausklamüsern. Aber lass dich herausfordern, zu überlegen, was ist mein nächster Schritt? Aus der Komfortzone raus. Ich glaube, ihr sind alle, die hier sind an einem guten Punkt in eurer Beziehung zu Jesus. Können wir uns nicht beklagen, ja? Leben ist ganz nice. Aber es gibt immer mehr. Gott ist so viel größer, als wir jemals erfassen würden, solange wir auf dieser Erde sind. Heißt, es gibt immer einen nächsten Schritt. Es gibt immer ein bisschen Entwicklung, den du gehen kannst. Und wo kannst du das besser tun als in einer Kleingruppe mit Menschen um dich rum, die du vielleicht schon länger kennst oder die du neu kennenlernst? Die Kleingruppenleiter, die jetzt an den Start gehen, mit denen haben wir so eine Start-up-Gruppe gemacht. Wir haben uns 5-mal zusammen getroffen, ja, und waren gemeinsam unterwegs und haben das sozusagen Learning by Doing gemacht. War ein super Kreis. Ich habe so viele Leute noch mal ganz anders kennengelernt. Einen Abend saßen wir bei mir oben und jeder durfte aus meinem Wohnzimmer sich einen Gegenstand raussuchen und mich danach fragen. Und habe ich Geschichten erzählt. Und ich glaube, wir haben uns auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt. Das wäre zum Beispiel auch eine coole Idee für eine Kleingruppe. 6 Leute, 6 Abende, 6 Haushalte. Los geht's. Du wirst erstaunt sein, was du über Leute aus dieser Gemeinde lernst, die du vielleicht seit 20 Jahren siehst, aber gar nicht so richtig kennst. Ihr seht, es ist so viel offen und wir denken, dass da viel Potenzial ist. Gleichzeitig wissen wir, dass wir alle so ein bisschen Stetigkeit brauchen in unserem Leben. Wenn eine Kleingruppe sich richtig gut findet und sagt, ey, wir sind gut miteinander unterwegs, ja, wir mögen uns, das läuft, never change a running system. Meldet ihr euch fürs nächste Semester an und sagt gleich, wir sind voll. Wir machen das Gleiche nochmal. Und vielleicht wird es nach 2-3 Jahren darauf hinauslaufen, dass sich neue, feste Gruppen gefunden haben. Ey, aber dann haben wir neue Gruppen. Aber so lange haben wir vor, erstmal mehrere Semester zu machen und zu gucken, was kommt. Jetzt komme ich zurück zu dem Herausgerufensein. Wir haben Leute unter uns, die sich schon haben herausrufen lassen für unsere Kleingruppen, die sagen, ich traue mich, ich gehe los, ich biete eine Kleingruppe an. Ich bin so stolz auf euch. Es ist so gut. Alle anderen ist meine Frage, wo ist vielleicht das für dich dran, herausgerufen zu werden, aus deiner Komfortzone eben in eine der Kleingruppen rein? Ja, wir haben euch gebeten, bis Freitag euch anzumelden, damit wir planen können. Aber wenn du heute das hier sitzt und das hörst oder dir das Video anguckst und sagst, ach, vielleicht sollte ich doch noch in eine gehen, melde dich ruhig. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ja? Aber lass dich herausrufen von deinem gemütlichen Sofa mittwochsabends oder freitagsabends und geh in eine Kleingruppe. Selbst wenn du jetzt nicht sagst, oh, das ist das beste Thema ever. Wir haben gute Themen, das will ich nicht runterspielen. Aber lass dich rausrufen, auch in eine Kleingruppe zu gehen, die jetzt nicht unbedingt sofort das ist, was du als erstes dir ausgesucht hättest. Und wenn dir was fehlt, wenn du sagst, hey, mir fehlt jetzt aber eine Kleingruppe über Levitikus. Ja, dann biete sie doch nächstes Semester selber an. Ja, wir haben noch Platz. Es sind noch Möglichkeiten. es gibt auch Möglichkeiten oder Gruppen, doch nochmal ab Ostern zu starten. Wir haben eigentlich gesagt, Sachen, die das erste kurze Semester oder das zweite kurze Semester sind, die sollen jetzt schon angemeldet sein. Aber wir haben bisher fürs zweite kurze Semester ab Ostern nur 2 Gruppen. Und ich habe schon welche in der Pipeline, die sagen, es könnte sein, dass ich ab Ostern doch noch einen Kurs anbiete. Und wenn es dir jetzt richtig brennt unter den Nägeln und du einfach innen drin so das Gefühl hast, dass Gott nicht aufhört, zu dir zu reden, dann hör mal hin und überleg, ob es vielleicht dran ist, ab Ostern oder ab Herbst, ab nächsten Ende September, Anfang Oktober, eine eigene Gruppe anzubieten. Du musst nicht viel können. 5 Brote und 2 Fische. Vielleicht kannst du richtig gut kochen, mach eine Kochgruppe auf. Ja? Vielleicht hast du ein richtig gutes Andachtsbuch. Mach das zusammen durch. Es gibt so viele Möglichkeiten, weil wir wollen euch herausrufen und auffordern, in Kleingruppen zu gehen, weil es so wichtig ist, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Dass wir auch da aus unserem Komfort rauskommen. Und ja, es ist noch Pandemie und ja, wir müssen aufpassen, aber wir haben immer Ersatzpläne. Wir haben immer Ersatzpläne, wie wir uns irgendwie miteinander Gemeinschaft haben können, wenn die Regeln wieder schärfer werden. Also lasst euch davon nicht aufhalten, weil wir uns davon nicht aufhalten lassen wollen. Wir halten uns an Regeln, aber wir lassen uns nicht beschränken als Leib Gottes, ja? Lass keine Zeit und keine Leiter und so nicht ein Grund sein oder keine Lust, nicht Teil einer Kleingruppe zu werden. Wir wünschen uns, dass wir so ziemlich jeden irgendwann mal in der Kleingruppe stecken. 100%, ne, ist immer schwierig zu erreichen und so, aber wir glauben, dass ihr alle gut aufgehoben seid, wenn ihr in eine Kleingruppe geht. Und dass es euch, euer Leben und auch euer Glaubensleben verändern wird, wenn ihr mit anderen Leuten aus dieser Gemeinde unterwegs seid. Meine große Frage an dich: Wo ruft mich Gott heute neu heraus? Vielleicht weißt du das schon länger. Vielleicht ist es schon lange so ein Hintergedanke. Kennt ihr das? Die so im Hintergrund schlummern, aber nicht aufhören? Ja, im Englischen würde man nagging sagen. Die so immer dranbleiben. Ja, so eine Frau, die schon seit 5 Wochen will, dass du endlich mal die Spülmaschine ausräumst. Ja, so ungefähr ist der Heilige Geist manchmal. Oder so ein Bauchgefühl. Du weißt, eigentlich sollte ich das tun, aber ich habe keine Lust, ich bin zu bequem. Mir geht's oft abends so. Ich weiß, ich sollte ins Bett gehen, aber irgendwie bin ich zu faul. Kennt ihr das, zu faul ins Bett zu gehen zu sein? Egal. Mir geht's oft so. Ich weiß, ich sollte ins Bett gehen, weil ich weiß, ich werde nächsten Morgen müde sein und trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin. Und so ist der Heilige Geist oft. Also wo ruft Gott dich heute heraus? Wo ist Gott, der sagt, hey, trau dich, aus dem Boot auszusteigen. Ich halte dich. Ich bin da. Wo wäre es dran, eine neue Kleingruppe aufzumachen? Wo wäre es dran, in eine Kleingruppe reinzugehen? Oder vielleicht ist es was ganz anderes. Aber wir wollen Gemeinde sein und wir wollen Gemeinde sein, die Herausgerufene sind. Und, um nochmal ganz kurz mein wunderbares Haus mit rein ins Spiel zu bringen, wir wollen keine Gemeinde sein, die Kleingruppen hat. Ja? Wenn ihr euch erinnert, grün ist Jüngerschaft, ist Gemeinschaft, sind Kleingruppen. Und wir wollen nicht, dass es einfach nur eine Mauer, ein Hauptbereich in unserer Gemeinde ist, dass wir Kleingruppen haben. Denn wir wollen, dass das alles durchzieht, dass diese Kleingruppen Teil von jedem Bereich unserer Gemeinde sind. Ich weiß, dass die Musiker, die heute hier gespielt haben, als sie sich gestern getroffen haben, haben die 3 Bs gemacht am Anfang und haben dann zusammen Musik gemacht. Ups, Kleingruppe, wuhu! Ja? Wir haben jetzt feste Teams. Das ist ein Teil eurer Kleingruppenarbeit. Lasst uns eine Gemeinde sein, die aus Kleingruppen besteht, einfach weil ich glaube, dass es gut und dass es wichtig ist und dass es uns voranbringt, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Punkt. Ihr merkt, es brennt in meinem Herzen. Ich könnte noch viel länger darüber reden. Aber wir wollen jetzt noch ein bisschen geistige Steine in den Boden einhauen und zusammen beten und unsere Kleingruppenleiter segnen. Deswegen sage ich an der Stelle einmal Amen zur Predigt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt.